herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Jeder Jungunternehmer, ganz egal aus welcher Branche er kommt, steht am Beginn seiner Karriere vor der großen Herausforderung, sich erstmal eine Bekanntheit zu erarbeiten und Kunden zu finden. Wer es schafft, seinen Kundenkreis stetig zu erweitern, macht den ersten Schritt zum erfolgreichen Unternehmer. Dabei stellt sich aber rechtlich schon die Frage, welche Maßnahmen ich denn überhaupt setzen darf, gerade wenn es um die sogenannte Kaltakquise geht. Kaltakquise bedeutet, dass ich an Kunden herantrete, die bisher noch kein Interesse an meinen Produkten oder Dienstleistungen gezeigt haben. Wenn Sie wie ich ein Filmfan sind, kennen Sie vielleicht die Szenen aus älteren Hollywood-Filmen, in denen Jungunternehmer glorifiziert werden, die ihre Ärmel hochkrempeln, ein Telefonbuch in die Hand nehmen und alle Leute von Aaron A. Aronson bis Zita Zoflowski durchtelefonieren, um ihnen einen Staubsauger, eine Versicherung oder ein Wertpapier zu verkaufen. Mit solchen Methoden hätte man es in Österreich der Neuzeit allerdings schwer, weil das Telekommunikationsgesetz ganz genaue Regelungen vorgibt, unter welchen Bedingungen ich Kunden anrufen oder ihnen ein E-Mail schreiben darf. Der Hintergrund dieser Regelung ist eigentlich recht einfach erklärt. Kaltakquise-Maßnahmen können für den Empfänger unglaublich lästig sein und der Gesetzgeber möchte verhindern, dass sie mit unerbetenen Nachrichten, sei es jetzt per Anruf, per SMS oder per E-Mail, überschüttet werden. Die Bestimmung des § 174 Telekommunikationsgesetz, die eben solche unerbetenen Nachrichten regelt, ist dabei eine sogenannte Lex Specialis gegenüber den Regelungen der DSGVO zum Thema Datenschutz. Die Überlegung, solche Kaltakquise-Maßnahmen rechtlich zu reglementieren, ist übrigens keine spezifisch österreichische Überlegung, sondern diese Regelungen basieren auf der sogenannten E-Privacy-Richtlinie und ist damit in allen EU-Staaten zwar nicht eins zu eins gleich, aber doch im Groben sehr ähnlich geregelt. In näherer Zukunft könnte es in der gesamten EU eine einheitliche Regelung über die E-Privacy-Verordnung geben, auf deren Inhalt sich die Mitgliedstaaten aber bisher noch nicht abschließend einigen konnten. Ursprünglich war es nämlich sogar so geplant, dass die DSGVO und die E-Privacy-Verordnung gleichzeitig in Kraft treten. Die DSGVO steht seit über 6 Jahren, seit dem Mai 2018 in Kraft. Die E-Privacy-Verordnung lässt noch auf sich warten. Welche konkrete Regelung sieht das Telekommunikationsgesetz jetzt genau vor? Anrufe zu Werbezwecken ohne vorherige Einwilligung des Nutzers sind unzulässig. Falls Sie also überhaupt noch über ein Telefonbuch verfügen, legen Sie es bitte wieder zurück in die Schublade, wenn es um Ihre Werbemaßnahmen geht. Solche Anrufe stellen eine Verwaltungsübertretung dar. Sie dürfen potenzielle Kunden also nur zu Werbezwecken anrufen, wenn sie vorher ihre Einwilligung eingeholt haben. Dabei ist es Ihnen natürlich auch angeraten, diese Einwilligung auch nachweisen zu können. Eine solche Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden und der Widerruf der Einwilligung darf auf ein allenfalls bereits bestehendes Vertragsverhältnis keine Auswirkung haben. Da schimmert wieder sehr gut der Zweckbindungsgrundsatz durch, den wir ja ganz generell aus dem Datenschutzrecht kennen. Wenn Sie die Telefonnummer Ihres Kunden haben, dürfen Sie ihn natürlich anrufen, wenn es um die Erfüllung Ihres Vertrages geht. Wenn Sie sich also dazu besprechen müssen, wie Sie ein Produkt ausführen sollen oder wenn Sie eine Terminverschiebung vornehmen wollen für Ihre Leistungserbringung. Wenn Sie allerdings am Telefon für Ihre neuen Produkte werben wollen, brauchen Sie dafür vorher die Einwilligung des Kunden. Bitte versuchen Sie nicht, eine solche Einwilligung pauschal in Ihren AGB zu verstecken oder an Ihre Leistungserbringung zu koppeln. Die Einwilligung zu Anrufen zu Werbezwecken sollte separat und ausdrücklich erfolgen. Außerdem sieht das TKG vor, dass bei Telefonanrufen zu Werbezwecken die Rufnummernanzeige durch den Anrufer nicht unterdrückt und auch nicht verfälscht werden darf. Das soll eine Verantwortlichkeit und Nachvollziehbarkeit von unzulässigen Anrufen ermöglichen. Wie wir wahrscheinlich alle wissen, funktioniert das in der Praxis leider nicht immer und man bekommt dann trotzdem noch Anrufe mit gefälschten Mobilfunknummern und wird gefragt, ob man lieber Weißwein oder Rotwein trinkt. Das ändert aber nichts an der generellen Unzulässigkeit solcher Anrufe. Jetzt werden sich viele sagen, na gut, Anrufe sind ja sowieso von gestern, ich mache das lieber über E-Mails. Für elektronische Post, einschließlich SMS-Nachrichten, sieht das Telekommunikationsgesetz aber ähnlich strenge Vorschriften vor. Ohne vorherige Zustimmung des Empfängers ist nämlich auch die Zusendung elektronischer Post unzulässig, wenn sie Zwecken der Direktwerbung dient. Direktwerbung wird dabei vom OGH recht großzügig ausgelegt. Alle Maßnahmen, die dazu dienen sollen, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern, wird da als Direktwerbung verstanden. Dieses gesetzliche Verbot der Zusendung von Nachrichten ohne vorherige Zustimmung ist bei der elektronischen Post aber nicht so absolut wie bei den Telefonanrufen. Es gibt nämlich eine Ausnahme, die es im Detail aber durchaus in sich hat. Eine vorherige Einwilligung für die Zusendung von E-Mails ist nämlich dann nicht notwendig, wenn erstens der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im Zusammenhang mit dem Verkauf oder einer Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat. Diese erste Voraussetzung gibt also schon mal vor, dass es sich nicht um einen Erstkontakt zum Kunden handeln darf, sondern dass sie mit Bestandskunden in Kontakt treten. Zweitens, die Nachricht erfolgt zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen. Bei dieser zweiten gesetzlichen Voraussetzung wird also angenommen, dass der Kunde, der schon mal ein Produkt von Ihnen in Anspruch genommen hat, auch Interesse an ähnlichen Produkten haben könnte. Um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie Ihrem Kunden schon mal einen Staubsauger verkauft haben, können Sie ihm natürlich hier Staubbeutel anbieten, aber nicht zum Beispiel Werbung für Ihre neuen Laufschuhe machen, wenn Sie da ein ganz neues Geschäftsfeld eröffnet haben. Was ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung ist, muss man natürlich immer im Einzelfall überprüfen. Wichtig ist auch, dass es sich um eigene Produkte oder Dienstleistungen handelt und man nicht beispielsweise Werbung für Kooperationspartner machen kann. Zwei zusätzliche Voraussetzungen kommen noch. Drittens, der Empfänger muss klar und deutlich die Möglichkeit erhalten haben, eine solche Nutzung der elektronischen Kontaktinformation bei der Erhebung seiner Kontaktdaten und zusätzlich bei jeder Übertragung kostenfrei und problemlos abzulehnen. Wenn Sie also beispielsweise einen Online-Shop betreiben und im Zuge der Bestellung auch die E-Mail-Adresse des Kunden erheben, sollten Sie eine Checkbox hinzufügen, bei der der Kunde auswählen kann, ich lehne es ab, Informationen über ähnliche Produkte und Dienstleistungen zu erhalten. Bei jedem einzelnen Werbemail, das dann in der Folge an den Kunden gerichtet wird, muss es dann auch immer eine einfache Möglichkeit geben, diese Nachrichten abzubestellen. Das werden Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung von Newslettern kennen, dass es immer einen Button geben muss. Newsletter abbestellen, ich möchte derartige Nachrichten nicht mehr erhalten. Zu guter Letzt die vierte Voraussetzung, der Empfänger darf nicht von vornherein jede Zusendung von Werbung abgelehnt haben, indem er sich in die sogenannte Robinson-Liste eingetragen hat. Die Robinson-Liste ist eine Liste, in der man sich eintragen lassen kann, dass man generell keine Werbemails erhalten möchte. Für Unternehmer besteht dann die Möglichkeit abzufragen, ob eine bestimmte E-Mail-Adresse in dieser Robinson-Liste eingetragen ist. Alle erwähnten vier Voraussetzungen müssen kumulativ, also gemeinsam, vorliegen, dass Sie ohne vorherige Zustimmung eine E-Mail-Werbung versenden dürfen. Das kann es natürlich im Einzelfall in sich haben, weil, Hand aufs Herz, welcher Unternehmer schaut schon regelmäßig in die Robinson-Liste oder wusste überhaupt, dass es eine solche Robinson-Liste gibt? Diese Liste müsste ich ja auch in regelmäßigen Abständen überprüfen, weil mir sonst die vierte Voraussetzung wegfallen würde, wenn sich ein Kunde in der Zwischenzeit dort eingetragen hat. Ein Verwaltungsaufwand, den sich wahrscheinlich kein Unternehmer gerne antut. Die bessere und sichere Variante ist es daher, immer eine ausdrückliche Zustimmung seiner Kunden einzuholen, wenn man Werbemails oder SMS zu Werbezwecken verschicken möchte. Ganz unabhängig davon, ob man jetzt vorher die Zustimmung des Kunden eingeholt hat oder sich auf die genannte Ausnahme berufen möchte, ist die Zusendung elektronischer Post immer jedenfalls dann unzulässig, wenn die Identität des Absenders verschleiert oder verheimlicht wird. Ich muss also genau offenlegen, wer ich bin. Wenn aus der Nachricht nicht ganz klar erkennbar ist, dass es sich um Werbung handelt. Ich also in irgendeiner Weise versuche zu verschleiern, dass ich da meinen Absatz fördern möchte. Wenn ich dem Kunden keine Möglichkeit biete, solche Nachrichten abzubestellen. Oder wenn ich in der E-Mail dazu aufgefordert werde, eine Website zu besuchen, die die genannten Bestimmungen verletzt. Ja, also wenn auf der Website ebenfalls nicht erkennbar ist, wer da die werbende Person ist oder der Werbecharakter an sich verschleiert wird. Abschließend müssen wir uns natürlich immer die Frage stellen, ja, was kann mir denn passieren, wenn ich mich an diese Bestimmungen nicht halte? Verstöße gegen die Bestimmungen des TKG stellen Verwaltungsübertretungen dar und dafür kann ich eine Strafe bekommen. Wenn ich gegen das Verbot der Anrufe zu Werbezwecken verstoße, droht mir eine Geldstrafe bis zu 100.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen. Das klingt natürlich extrem streng. Bei einer ersten Übertretung würde man natürlich niemals an diese Höchstgrenze herankommen, aber man will auch große und finanzkräftige Unternehmen davor abschrecken, solche Anrufe zu tätigen. Ein Verstoß gegen die Bestimmungen zur elektronischen Post wird da etwas geringer eingeordnet, da droht aber immerhin auch noch eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen. Man sieht, das sind keine Verwaltungsübertretungen, die man leichtfertig begehen sollte, weil da wirklich harte Strafen drohen. Außerdem wäre es wettbewerbsrechtlich auch möglich, dass man von Konkurrenten auf Unterlassung geklagt wird. Und da wissen wir ja auch schon, dass solche Unterlassungsklagen schnell in sehr hohe Sphären an Kosten dringen können. Wir lernen daraus, wir sollten sehr vorsichtig sein, nicht unerbittene Nachrichten an Kunden zu schicken. Sei es jetzt durch Anrufe oder E-Mail- oder SMS-Nachrichten. Wenn E-Mails und Anrufe aber so strikt geregelt sind, wie kann ich denn dann richtig für mein Unternehmen werben? Diesem Thema werde ich mich in einem der nächsten Podcasts widmen, wenn es insbesondere um Werbung auf Social Media gehen soll. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Podcast haben, freue ich mich immer auf ein E-Mail unter podcast@ra-zieler.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.